Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim PureCast. Und wie immer ein wundervoller neuer Gast. Und zwar ist die liebe Helke Wieners bei uns. Herzlich willkommen, liebe Helke. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo ihr beiden. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin Helke Wieners, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemischer Coach und Gesundheitspsychologin mit eigener Praxis in Wuppertal. Und hier arbeite ich sehr viel im 1:1 mit Frauen zusammen, die ja oft zweifeln, die sich vielleicht auch erschöpft fühlen, die aber auch so Anteile von Perfektionismus haben oder die denken, es täte gut, den Selbstwert zu stärken. Und darüber hinaus arbeite ich aber auch mit Unternehmen zusammen, die eben auch psychotherapeutische Begleitung für ihre Mitarbeitenden finanzieren oder auch Mitarbeitende zu mentalen Ersthelfern ausbilden möchten. Das Ganze mache ich hier vor Ort in Wuppertal, aber auch seit 2 Jahren online.
Schön. Richtig gut. Ziemlich großes Angebot. Magst du mal einfach erzählen, wie denn der Anfang war? Wie bist du dazu gekommen zu deinem Beruf?
Ich hatte selbst einen Burnout vor fast genau 12 Jahren und habe dann meinen alten Beruf verlassen. Ich bin ursprünglich Diplom-Betriebswirtin und habe in der Werbebranche gearbeitet. Da war ich 20 Jahre tätig, zum Schluss als Standortleiterin einer kleinen Werbeagentur in Düsseldorf und ja, habe da eben extrem viel gearbeitet, bis es nicht mehr ging. Und danach habe ich mich dann ja erstmal in einen eigenen Prozess begeben, um wieder kräftig und wieder in meine Kraft zu kommen und habe dann ganz viele Aus-, Fort- und Weiterbildungen, aber auch nochmal ein Studium gemacht, um selber therapeutisch tätig zu werden und bin dann dazu übergegangen, vor 10 Jahren meine Praxis zu gründen. Und hier unterstütze ich eben Frauen, die sich in einem ähnlichen Prozess befinden wie ich damals.
Ich finde das immer super spannend, das Thema Burnout, weil es ja, zumindest ist es in meinen sozialen Kreisen so, dass das Thema immer wieder aufkommt. Oder dass ich das Gefühl habe, die Gesellschaft sagt, ja, jeder zweite Mensch hat heutzutage Burnout. So. Und dass das schon sehr plakativ genutzt werden soll, bla bla bla. Aber ich glaube, dass die Menschheit und die Gesellschaft häufig gar nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Viele denken ja einfach, oh, der Mensch hat einfach zu viel gearbeitet und deswegen hat er jetzt Burnout. Dass da aber so viele mehr Faktoren dazugehören, das wissen ja ganz viele gar nicht. Und dass sie sich vielleicht sogar auch gerade in einem Burnout befinden, auch das wissen ja ganz viele gar nicht. Magst du mal so ein bisschen für unsere Zuhörer erklären, was da eigentlich drin steckt?
Okay. Ja, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Also manchmal ist man ja schon fast so ein bisschen betriebsblind und denkt, jeder müsste jetzt mittlerweile wissen, was das überhaupt ist. Aber ich merke auch immer wieder, dass das eben nicht so ist. Vorab erstmal, ein Burnout kommt schleichend. Der wird nach Psychologen in 12 oder nach einem anderen Psychologen auch in 7 Phasen unterteilt. Und ich mache das mal so im Zeitraffer. Es beginnt eigentlich eher so mit einem Überengagement, wenn man sich sehr mit dem Job identifiziert, sehr viel tut, auch oft über seine eigenen Grenzen geht, vielleicht auch sich so ein bisschen Anerkennung und Wertschätzung aus dem Job holt. Und dann nach und nach aber immer mehr die eigenen Interessen, Hobbys, Kontakte und irgendwann auch vielleicht so die eigene Identität so ein bisschen verliert, bis hin dann so langsam diese Erschöpfung eintrifft und man sich eben immer weniger mit diesem Job identifiziert. Also oft entsteht dann auch so ein Zynismus, man ist immer weniger leistungsfähig, kann sich wenig konzentrieren. zieht sich zurück, kommt dann wirklich nur noch in so einen Funktionsmodus, also schafft es vielleicht gerade noch so zu arbeiten, aber ringsherum findet nicht mehr viel statt. Und wenn das dann auch noch über einen langen Zeitraum weitergeht, kann das eben in der totalen Erschöpfung münden, die dann eben auch zum Arbeitsausfall führt.
Ja. Vielen
Wahnsinn.
Dank für die Erklärung.
Absolut. Und ich habe auch direkt, so, also man denkt ja direkt über sich so nach, ne? Und mir kam die Überidentifikation bezüglich Arbeit. Das fand ich unglaublich. Das war für mich ein richtiger Schlüsselbegriff gerade. Weil ich glaube, das wäre etwas, vielleicht, wenn wir da nochmal auch kurz reingehen könnten. Wie sieht wirklich so eine Überidentifikation aus und wie kann man seine Identität verlieren?
Ja.
Beziehungsweise, vielleicht hast du eventuell auch, ohne Namen zu nennen, vielleicht ein Beispiel, was interessant sein könnte. Je nachdem, wie du.
Ja. Jetzt muss ich erst mal kurz, wie erkläre ich das jetzt? Also vielleicht hilft es, wenn ich mal davon spreche. Also es ist immer noch in Diskussionen, gibt es so eine Burnout-Persönlichkeit oder gibt es sie nicht? Und in meiner Praxis begegnen mir immer wieder Menschen, die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale haben, die dann eher dazu neigen, in so eine Überforderung bis Erschöpfung reinzurutschen. Das sind oft Personen, die es allen recht machen, die hohe Ansprüche an sich selbst haben, die vielleicht auch immer schlechter Nein sagen können, die sich aber sehr über ihre Arbeit definieren und oft über ihre Grenzen hinaus arbeiten, weil sie eben sehr viel Bestätigung aus dem Job auch rausziehen. Jetzt muss man aber nicht sagen, nicht jeder, der überengagiert ist, gerät in einen Burnout. Also so kann man das jetzt auch nicht sagen. Aber es gibt natürlich gewisse Resilienzfaktoren, die bei manchen Personen besser und bei manchen schlechter ausgeprägt sind, die dann dazu führen, dass man diese Überforderung nicht mehr abfedern kann. Und oft ist es aber auch so, dass ein Burnout, der nicht rechtzeitig behandelt wird oder gegengesteuert wird, in eine Depression mündet.
Oh.
Und vielleicht ist da die Abgrenzung auch nochmal wichtig. Wie Denise eingangs schon gesagt hat, es wird der Begriff Burnout oft inflationär benutzt und wenn ich mal zu viel gearbeitet habe, oh, ich bin kurz vor Burnout, so diese Formulierung höre ich oft. Damit ist oft dann einfach gemeint, ich habe extrem viel zu tun, aber ein Burnout ist eben noch mehr als Müdigkeit und noch mehr als ich habe jetzt mal eine anstrengende Phase, sondern das geht teilweise über Monate bis Jahre, bis es zu dieser Erschöpfung kommt. Und wenn es im Vorfeld aber auch schon Dinge gegeben hat, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung innerhalb der Familie, wenn über einen langen Zeitraum schon sehr stark an sich gezweifelt wird und so der innere Dialog auch schon immer eher negativ war, also das Glas war halb leer statt halb voll. Wenn man auch oft mit Scham oder Schuldgefühlen zu tun hat, das sind so Faktoren, die dann eher dafür stehen, dass es eben nicht ein Burnout ist, sondern eine Depression. Also wenn im Vorfeld schon viel dafür spricht, dass ein Mensch eben da reinrutscht. Oder auch wenn er nicht soziale Unterstützung erfährt. Wenn es, wie gesagt, lange um seinen Selbstwert schon schlecht bestellt war und er immer wieder in solche Phasen kommt, wo es ihm nicht gut geht, dann kann eine aktuelle Überlastung eben zum Zusammenbruch führen und dann kann sich das aber eher in eine Depression entwickeln.
Wahnsinn.
Ja. Wie würdest du denn sagen, du bist ja dann hautnah sozusagen an den Menschen dran. Ist es denn so, dass es in der Gesellschaft für dich gefühlt immer mehr wird? Also, dass der Bedarf nach Arbeiten, die du tätigst zum Beispiel, dass der Bedarf sehr, sehr hoch ist? Oder war das eigentlich schon immer so?
Ich glaube, der Bedarf ist deutlich höher geworden aus unterschiedlichen Gründen. Also das Thema Digitalisierung, Social Media und diese immer schnell werdende Welt. Alles dreht sich schneller. Das führt natürlich auch schneller zu einer Überlastung durch Reizüberflutung, durch Anforderungen, die entweder von außen kommen oder von einem selbst. Also ich kann ja eigentlich immer noch selber entscheiden, wie schnell ich auf eine E-Mail oder irgendwas reagiere. Und da ist eben oft so der eigene Anspruch, immer sofort alles zu tun. Und abends lässt man sich dann eben einfach nur noch berieseln und guckt bei Social Media und merkt vielleicht gar nicht, wie einem das Energie raubt. Also das sind ja so die Phänomene der heutigen Gesellschaft. Aber dazu kommt auch, dass psychische Erkrankungen früher eher unter dem Deckmantel Nacken- und Rückenschmerzen gelaufen ist. Also ganz oft kommt eben raus, dass Nacken- und Rückenschmerzen ein Symptom sind, aber eigentlich nicht die wirkliche Erkrankung.
Spannend. Ja, sehr spannend.
Ein ganz interessantes Beispiel ist, wir haben hier im Haus auch einen Physiotherapeuten und der sagte mal zu mir, also eigentlich, die Menschen wollen nur reden. Ich könnte die theoretisch alle zu dir schicken, weil nicht wirklich jemand tatsächliche organische oder körperliche Probleme hat, sondern das alles von der Psyche herrührt. Deswegen gibt es da so eine Verschiebung. Dazu kommt aber auch noch, dass die Menschen so langsam Stück für Stück immer offener darüber sprechen. Früher
Gott
war
sei
das
Dank.
so, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dann wurde gesagt, die ist hysterisch. Diesen Begriff gab es früher. Ich weiß nicht, ob ihr das mal kennt.
Ja.
Und die Menschen wurden dann wirklich zu Hause hinter verschlossener Tür gehalten, damit das keiner mitbekommt. Und das ändert sich mittlerweile immer mehr, meiner Meinung nach noch nicht stark genug, aber es ist ein Trend da. Und das führt eben dazu, dass in der Wahrnehmung nach außen natürlich auf einmal die Zahlen explodieren.
Oh Wunder, oh Wunder.
Ja, genau.
Was können wir denn, um die positive Seite zu bestärken, was können wir denn tun für vielleicht auch uns oder auch für andere Menschen, wo wir, hey, vielleicht sehen, pass ein bisschen mehr auf dich auf, in einem sehr liebevollen Stil natürlich, weil ja, einfach man da natürlich unglaublich sensibel mit Fingerspitzengefühl rangehen darf. Ne? Das ist ja nochmal anders, deswegen.
Absolut. Ja, wenn du fragst, was können wir tun, was können andere tun, da würde ich euch gerne mal das Konzept des mentalen Ersthelfers vorstellen.
Sehr gerne.
Super gern.
Der mentale Ersthelfer ist noch ein relativ junges Konzept aus den USA und man kann es beschreiben als Pendant zum Ersthelfer. Also ihr kennt das alle am Unfallort, stabile Seitenlage. Da muss schnell reagiert werden und das Richtige gemacht werden. Und der mentale Ersthelfer ist eine zertifizierte Ausbildung. Die geht über 12 Stunden. Und ist für Privatmenschen geeignet, aber eben auch für Mitarbeiter im Unternehmen. Das können Führungskräfte sein oder andere Personen, die sich zum mentalen Ersthelfer ausbilden lassen möchten. Und die werden darin geschult, psychische Belastungen erstmal zu erkennen, diese anzusprechen bei den Betroffenen. Dann aber auch den Menschen zu motivieren, sich Hilfe zu suchen und gleichzeitig schon Ideen für Hilfsangebote parat zu haben. Und
Danke.
Das betrifft wirklich die gängigen Störungsbilder wie Depression, Angst- und Panikattacken, Sucht, das ist eben auch oft im Unternehmenskontext ein Thema, aber auch Psychosen. Das heißt, der Ersthelfer lernt erstmal die Störungsbilder in den groben Zügen kennen und auch eben die Anzeichen. Und dann geht es auch viel darum, wie kommuniziere ich das? Wie spreche ich jemanden an, wo ich gar nicht genau weiß, was ist mit dem los? Mir fällt aber auf, er ist anders. Er zieht sich zurück. Er hat irgendwelche Auffälligkeiten. Und da geht es nicht darum, dass der Kollege jetzt der Therapeut wird oder der Coach, sondern es geht um eine sensible Ansprache, um aufmerksam zu machen, aber auch um den Menschen, der Belastung hat, schon mal zu entlasten. Also manche fühlen sich dann erstmal gesehen und verstanden und dann bricht so eine Hemmschwelle. Und das gilt es ganz sensibel einzuleiten, wie mache ich das? Also nicht, ey, du hast ja schon wieder eine Fahne, sondern was war gestern wieder los? Du hattest zum dritten Mal einen Krankenschein, sondern da geht es wirklich um sensible Kommunikation. Und genau das lernt man eben in diesem Kurs und auch, wie man Menschen dazu motiviert, sich Hilfe zu holen und wo man die auch herbekommt. Auch das, diese ganzen Hilfssysteme, die teilweise auch kostenlos sind, die sind vielen Menschen gar nicht bekannt. So, und meine Aufgabe ist es jetzt als Instructor, so nennt sich das, biete ich eben die Ausbildung an. Das ist wirklich eine Zertifikatsausbildung. Und mein Wunsch wäre oder meine Idealvorstellung ist, dass Unternehmen diese Ersthelfer ausbilden lassen. Und noch weitergehend würde ich eigentlich mir wünschen, dass über diese Gefährdungsbeurteilung, die in jedem Unternehmen verpflichtend ist, dass auch der mentale Ersthelfer verpflichtend wird. Und da wurde jetzt sogar schon eine Petition vor dem Bundestag ins Leben gerufen und ich hoffe sehr, dass es irgendwie Gehör findet, dass dieser mentale Ersthelfer Pflicht wird.
Oh, ich drücke so die Daumen. Wir setzen uns ja auch komplett dafür ein, so gut es uns möglich ist, halt Awareness zu schaffen, weil wir auch, ne, jeder hat seine Pakete und gerade in Unternehmen, wo es dann manchmal nicht gesehen wird und gehört wird, die genau das, was wir brauchen, ne, wäre das ja wunderschön, wenn sowas verpflichtend wird, dass jemand dort aktiv vor Ort da ist und das kann alles verändern, wirklich. Nachhaltig jetzt, boah.
Ja, es wär wirklich schön, ja. Halt uns da auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ja. Das wäre cool, mal zu erfahren. Wie sieht es denn aus, wenn man in deine Praxis kommt? Also wie läuft da die Arbeit mit dir ab, wenn man mit sowas noch gar keine Berührungspunkte hatte?
Ja, okay. Also die Erstaufnahme erfolgt oft über meine Webseite www.helkewieners.de. Und ich muss aber dazu nochmal sagen, ich führe eine Privatpraxis. Deswegen ist der Erstkontakt, ja nicht, der läuft anders, aber die Voraussetzungen sind andere. Also ich rechne nicht mit der gesetzlichen Krankenkasse ab, sondern es ist eine reine Selbstzahlerleistung, die vom Betroffenen selbst finanziert werden muss. Und im Idealfall hat er vielleicht eine Zusatzversicherung oder eine private Versicherung, die das zurückerstattet. Aber das ist so erstmal für manche schon die erste Hürde. Aber wer sagt, ich habe das Geld und ich bin es mir wert, ich greife jetzt da in die Tasche, ich brauche Unterstützung, der findet eben über die Webseite telefonisch oder per E-Mail zu mir. Dann gibt es ein Kennenlernen, entweder bei mir vor Ort in der Praxis oder online. Und dann wird erstmal das Anliegen geschildert. Und ich schaue erstmal, also in der sogenannten Anamnese, ob eine psychische Erkrankung vorliegt, welche vorliegt oder ob eben keine vorliegt, wo das dann eher in den Bereich, ich sag mal, Prävention oder Stressbewältigung geht oder eben ganz andere Lebensthemen da sind. Also die Themen sind sehr breit gefächert. Also es geht nicht immer nur um Stress, sondern alltägliche Krisen, die uns begleiten, das kann Verlust, Tod, Trauer, der Wunsch nach Neuorientierung sein, aber eben auch so einfache Sachen oder eben nicht einfach, ne? Ich möchte mehr in Kontakt mit Menschen kommen, ich zweifle immer so stark an mir und das gilt es dann zu eruieren, um was geht es, was ist da der entsprechende Maßnahmenplan beziehungsweise Therapieplan. Da werden Meilensteine festgelegt und alles, was wir machen, passiert aber immer in enger Absprache. Also ich sehe mich da als einen Begleiter, der zur Selbsthilfe anleitet. Also ich bin der Meinung, dass in jedem so viel Kraft und Energie und auch das Wissen steckt, sich selbst zu heilen und sich selbst zu helfen. Aber es braucht eben manchmal die Anleitung oder Impulse oder Perspektivwechsel. Und so sehe ich eigentlich meine Aufgabe. Und je nach Anliegen dauert so eine Zusammenarbeit auch unterschiedlich lang. Also ich sag mal, für eine Entscheidungsfindung ist man da in 1 bis 3 Stunden durch. Aber wenn es jetzt wirklich um Traumata oder eine Depression geht, da bewegen wir uns dann, oder gerade bei Depressionen jetzt als Beispiel, ungefähr bei 20 Sitzungen.
Ja, aber so eine wertvolle Arbeit. Und ich glaube einfach, dass, oder es wurde mir von meiner Therapeutin auch immer angeraten, kommen Sie, bevor es zu spät ist, ne? Bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Weil dann muss man viel länger drin arbeiten, viel tiefer reingehen. Teilweise sind dann da Sachen, die vielleicht nicht unbedingt behoben werden können und die dann halt nachhaltig noch lange nachklingen. Und ich glaube einfach auch aus der sozialen Arbeit heraus, wir sind ja beide Sozialarbeiter, Sven und ich, dass es einfach schon viel, viel mehr Sinn macht, wenn ich merke irgendwie, was, also stimmt was nicht bei mir oder ich mache mir Sorgen oder habe vielleicht gewisse Ängste oder wie auch immer, dass ich dann schon anfange, mir Hilfe zu suchen und dann vielleicht schon mal das Gespräch suche. Weil dann kann ich das von vornherein schon viel mehr abschwächen oder sogar selbst behandeln, sodass es gar nicht erst zu einer Depression, zu einem Burnout etc. pp. Kommen muss.
Absolut. Und dann ist die Dauer natürlich auch viel kürzer, ne? Und das kann man oft dann noch alleine handeln oder meistern. Und zum Glück habe ich solche Menschen auch, die sagen, irgendwie hat sich was verändert. Ich kann das gar nicht ganz einsortieren. Aber bevor sich das jetzt noch weiterentwickelt, wollte ich mal einfach mal draufschauen lassen und gucken. Das ist natürlich der Idealfall und ein super Ansatz. Und das sind dann oft auch die Menschen, die sehr reflektiert sind, sehr viel mitarbeiten, wo man dann oft auch schnell eine Veränderung sieht.
Ja.
Und vielleicht können wir jetzt als Punkt nochmal Charme und Mut nochmal auffassen, weil der Weg dorthin, es ist ja immer noch leider so ein Thema, wo manche, ne, komisch drüber gucken und keine Ahnung was. Aber diesen Mut zu finden, sagen, hey, ich möchte diesen Prozess angehen. Vielleicht können wir da noch ein paar Worte finden für die Hörer und Hörerinnen, die das einfach brauchen gerade.
Ja, also ich finde es wichtig, da auf sein Bauchgefühl zu hören. Was brauche ich und wen brauche ich? Also wenn dann schon der Kontakt aufgenommen wurde, dann ist es ganz wichtig zu gucken, wie fühle ich mich mit der Person gegenüber? Der Therapieerfolg wird zu 80% durch die persönliche Beziehung bestimmt. Also nicht meine Methoden und mein Studium und meine ganzen Weiterbildungen sind der Schlüssel, sondern zu 80% die Stimmung, die Passgenauigkeit, sind wir uns sympathisch auf einer Wellenlänge. Im Vorfeld aber, ja, möchte ich natürlich dazu motivieren, nehmt eure Bedürfnisse ernst, nehmt ernst, dass es euch nicht gut geht und vertraut vielleicht auch jemandem, der da professionell ausgebildet ist, weil es ist ein Unterschied, ob man mit Freunden spricht oder mit einem Therapeuten. Und im Idealfall ist es so, dass es sich anfühlt wie ein gutes Gespräch. Also natürlich wird es auch mal tiefer und auch mal schwieriger und es fließen auch mal Tränen. Aber in den meisten Fällen ist es ein Gespräch. Und bei mir in der Therapie wird auch gelacht. Das ist mir ganz wichtig, ne, dass da auch Humor Platz finden darf. Und ich arbeite zum Beispiel auch nicht nur weniger problemorientiert, sondern eher lösungsorientiert, zielorientiert, ressourcenorientiert. Also das, was schon gut ist, was gut funktioniert, das weiter hervorzuholen. Und letztendlich davon aber auch sagen, dass jeder Dritte in seinem Leben mal an einer psychischen Erkrankung erkrankt. Das heißt, all die, die jetzt zuhören und denken, Nee, ich bin irgendwie allein mit dem Ganzen. Mich versteht sowieso keiner. Es sei euch gesagt, jeder Dritte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, wir könnten viel schneller Hilfe bekommen oder einiges abwenden, wenn wir dazu übergehen, offener über Belastungen zu sprechen. Und meine Erfahrung ist, auch wenn man einmal diesen Schritt gemacht hat und sagt, ich bin überlastet, ich bin am Wochenende einfach total erschöpft und kriege nichts mehr hin, da kommt aus jeder Ecke jemand, der sagen wird, kenne ich, hatte ich auch schon mal oder ja, ist bei mir gerade in der Familie. Also wenn man einmal diesen ersten Schritt macht, kommt ganz viel Resonanz. Ich habe es selten erlebt, dass jemand dafür verurteilt wird oder gemieden wird, sondern es ist eher eine unterstützende Atmosphäre da. Und das wäre so mein Wunsch, dass Menschen im Privaten, aber vielmehr auch in Unternehmen, dass da noch viel offener mit umgegangen würde, weil ich glaube, es wäre einfach viel hilfreicher. Und deswegen gehe ich auch so offen mit dem Thema um. Ich könnte ja auch sagen, ich bin die super Therapeutin, ich habe das alles gelernt, aber wie es sich anfühlt, weiß ich nicht. Doch, ich weiß, wie es sich anfühlt, wie schwierig das ist und dass es oft auch ein langer, harter Prozess sein kann, aber man kann das abwenden, indem man rechtzeitig darüber spricht.
Und da auch nochmal, um diesen Aufruf einfach zu unterstützen, ne? Liebe Leute, traut euch, tauscht euch mit Helke aus, ja? Also sie ist offen dafür, dass man sich mal austauscht und mal schaut, was ist da eigentlich los? Oder wenn du Unternehmer bist und sagst, oh ja, sowas möchte ich eigentlich auch für meine Mitarbeitenden haben, weil das einfach, was Prävention anbelangt, das A und O ist. Dann tauscht euch mit Helke aus, und lasst euch informieren, was man da genau tun kann. Wir packen natürlich alles in die Shownotes. Aber Helke, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückkehren, was wir eingangs gesagt haben, bevor wir die Aufnahme gedrückt haben. Und zwar, Sven und du, ihr habt euch ja über einen gewissen Punkt kennengelernt. Magst du mal erklären, was genau?
Genau, ja, Sven und ich haben uns kennengelernt, erstmal über LinkedIn, aber auch eben dadurch, dass Sven oder ja, ihr beide ja Kontakt habt zur Naturheilpraxis ohne Grenzen. Das ist naturheilkundliche, kostenlose Unterstützung für Menschen in Not. Und da bin ich ehrenamtlich tätig. Und so kam überhaupt unsere Verbindung zustande. Die Naturheilpraxis ohne Grenzen, hat auch eine Webseite, da könnt ihr euch noch näher informieren. Wir sind da mittlerweile mit 250 Ehrenamtlichen an 13 Standorten und unterstützen eben Menschen in Not und ohne Obdach, die teilweise aus dem Gesundheitsnetz gefallen sind. Und was uns ganz wichtig ist, natürlich erstmal das überhaupt bekannt zu machen, aber auch immer mehr Förderer und Unterstützer zu gewinnen. Es erfordert unheimlich viel Zeit, Muße, aber eben auch finanziellen Aufwand zu stemmen. Und wir haben einige Förderer an Bord und natürlich auch Vereinsmitglieder. Die NOG ist ein Verein, aber wir suchen auch immer mehr Sponsoren und Förderer, die uns über einen monatlichen Beitrag unterstützen.
Ja, so, so schön. Deswegen vielen, vielen Dank, liebe Helke,
Yes,
mit dem Blick auf die
merci.
Uhr für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich alles gibst und für die Menschen da bist und genau das bietest, was wir brauchen in unserer Gesellschaft.
Oh ja.
Deswegen und danke, dass du bei uns jetzt Interviewgast warst.
Ja, ganz lieben Dank. Ich habe zu danken für euer tolles Format. Ich finde das klasse, was ihr macht und dass ihr auch immer wieder bestimmten Menschen die Persönlichkeit, die Möglichkeit gibt, sich persönlich, kann man auch so sagen, ne? Sich persönlich vorzustellen, die Arbeit vorzustellen, um eben einen guten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Vielen Dank und ich hoffe, ihr macht das noch ganz lange weiter.
Danke. Danke, danke. Ja, genau. Also von daher, liebe Leute, schaut euch Helkes Website an. Geht auf die Website der Naturheilpraxis ohne Grenzen. Wenn ihr im Wuppertal seid, dann könnt ihr dort auch, wenn ihr sagt, ich habe den Bedarf, aber das Geld nicht, schaut in der Praxis vorbei. Super Arbeit, was sie dort leisten. Wir sind selbst in Essen dabei gewesen, haben das uns angeschaut vor Ort. Richtig, richtig toll. Von daher, genau. Aber ansonsten schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Drückt auf jeden Fall auf Follow. Folgt der lieben Helke und ja, wenn es wieder heißt, Pure Us.
Pure You.
Und dann bis dann.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.